Ja, ich freue mich ganz, ganz sehr, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können und dass ich euch die Predigt halten darf. Ja, vielen Dank, Johannes. Wir waren jetzt gerade im Weltall. Jetzt reisen wir in die Vergangenheit. Ich hatte das große Glück, mich in dieser Woche mit einer Person aus der Vergangenheit zu beschäftigen. Mit einer Frau, die wirklich in die Geschichte eingegangen ist. Eine Frau, von der Jesus selbst gesagt hat, Folgendes: Egal wo auf der Welt das Evangelium gepredigt wird, da wird man es auch zu ihrem Gedächtnis sagen. Ich gebe euch mal ein paar Tipps. Sie hatte einen Bruder, der hieß Lazarus, und eine Schwester, die hieß Martha. Vermutlich war sie so in der Familie die mittlere oder die jüngste. Die Übersetzung ihres Namens bedeutet Bitterkeit. Und sie erscheint nur an drei Stellen in der Bibel selbst namentlich oder in drei Geschichten. Und sie liebte Füße. Zumindest die Füße von Jesus. Dem ist sie nämlich dreimal zu Füßen gefallen. Ja, von wem erzähle ich? Ich erzähle von Maria von Bethanien. Und wenn ihr die jetzt nicht kennt, ist das überhaupt nicht schlimm. Die ist toll. Vielleicht könnt ihr euch da heute was mitnehmen davon. Und für mich vielleicht so das Wichtigste oder die Quintessenz, als ich mich so beschäftigt habe mit dieser Frau, ist, sie traf Entscheidungen in ihrem Leben, die zumindest ich durchaus riskant finde. Entscheidung Nummer 1 oder Maria, erster Akt. Machen, machen, machen oder sitzen bleiben. Also sitzen bleiben ist ja irgendwie nie so richtig gut, ne? Und so kommt Maria in der ersten Geschichte, in der sie auftaucht in der Bibel, auch nicht so richtig gut weg. Jesus war nach Bethanien gekommen, ist eine kleine Stadt in der Nähe von Jerusalem, und war bei Maria und ihrer Schwester Martha eingekehrt. Ein richtiger VIP in ihrem Haus. Jesus und seine Jünger hatten gerade einen riesengroßen Erfolg gefeiert. Jesus hatte 72 Jünger ausgesandt und die kamen also ekstatisch voller Freude zurück und haben gesagt, wow, wir haben es erlebt. Menschen sind geheilt worden, Menschen glauben an dich. Und so kommen jetzt Jesus und seine Jünger in dieses Haus von diesen beiden Frauen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie da einfach mal zur Ruhe kommen können, sich mal stärken können. Aber Jesus, wie er natürlich so ist, erzählt trotzdem vom Reich Gottes, ja? Und es kümmert sich auch jemand um das Essen. Das ist ja genial, oder? Wenn man irgendwo eingeladen ist und schön essen kann. Martha. Martha, die ältere Schwester, kümmert sich um das Essen. Ja, und unsere Maria, wo ist die eigentlich? Also während Martha kocht und bäckt, lesen wir von Maria, sie setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Ich habe mich gefragt, wie kommt diese Frau dazu? Wie kommt die dazu in einer Kultur, wo Gastfreundschaft an oberster Stelle steht? Wo Männer und Frauen meistens ziemlich strikt getrennt sind? Ist doch eigentlich ein totaler Fauxpas, was die da macht, ja? Sie setzt sich voll über die Notwendigkeit hinweg, für die Gäste des Hauses da zu sein und die zu versorgen. Und Martha sieht das, manche von euch kennen diese Geschichte, die sieht, was getan werden muss. Ja, und was dachte eigentlich Maria? Was dachte diese Frau? Meine Vermutung ist, sie dachte sowas wie: Das ist jetzt alles sowas von egal. Das kann jetzt alles warten. Er ist bei uns, Jesus ist bei uns. Wir wissen nicht, wie sie diese Entscheidung getroffen hat, zu machen und zu versorgen oder einfach sitzen zu bleiben. Auf jeden Fall zog sie es vor, alles stehen und liegen zu lassen, um nicht zu verpassen, was Jesus zu sagen hatte. Worte des ewigen Lebens. Bevor ich irgendwas anderes tue, muss ich eigentlich erstmal zuhören. Mich gegen alle Schranken und Konventionen, auch gegen den Wut der anderen stellen und einfach da sein, zu Jesu Füßen, aufnahmebereit. Aber die Geschichte geht natürlich weiter, die Szene eskaliert. Martha macht ihrem Frust so richtig Luft und bittet den Mann im Haus, das war nun gerade Jesus, ihre Schwester mal so richtig zurechtzuweisen. Das kann ja wohl nicht sein. Aber Jesus dreht den Spieß um. Er sagt, Martha, du hast viele Sorgen. Eines ist notwendig. Maria hat das gute Teil erwählt und es soll ihr nicht genommen werden. Ganz klar, hören geht vor dienen. Wow, das saß. Einfach mal aufhören. Nicht immer nur machen, machen, machen. Zuhören auf Gottes Worte. Mich verändern lassen. Ich persönlich finde das immer wieder unglaublich schwer. Also auch wenn Entschleunigung angeblich so hip ist, ich denke, unsere Kultur, viele von uns sind doch sehr erfolgsorientiert. Ich auch. Und oft messen wir diese Erfolge ja doch an Äußerlichkeiten, an Errungenschaften, das, was wir geschafft haben. Durch Maria, durch diesen Text lerne ich, echter Erfolg misst sich daran, ob ich weiß, was wirklich zählt. Wichtig ist es, nah an Jesus zu sein. Und das kann ich durch meine viele Geschäftigkeit auch leicht verpassen. Das war die erste Geschichte, Marias erste Entscheidung. Das ist ja auch alles leicht gesagt, denke ich so, wenn das Leben gut läuft, wenn alles so in seinen Bahnen läuft. Aber was ist eigentlich, wenn was Unvorhergesehenes passiert? Was ist, wenn es da was gibt, was mein und dein Leben auf den Kopf stellt? Kommen wir zum zweiten Akt. Marias zweite Entscheidung. Verzweifeln oder aufstehen und hingehen. In der ersten Geschichte wurde Maria ja hervorgehoben, weil sie sitzen geblieben ist. Jetzt ist es Zeit für Maria aufzustehen. Es war so, dass ihr Bruder Lazarus erkrankt war, richtig schwer erkrankt. Jesus ist weit weg. Und Lazarus stirbt. Der einzige Mann, von dem wir zumindest wissen, in dieser Familie, das war zur damaligen Zeit eine Katastrophe. Quatsch eigentlich, das ist immer eine Katastrophe, wenn der Bruder stirbt. Und Jesus? Maria und Martha hatten ihm eigentlich Bescheid gegeben. Wo war der eigentlich? Jetzt war alles zu spät. Lazarus war gestorben. Aber auch für Jesus ging eine Gefahr aus. In Judäa, wo Bethanien nämlich liegt, wo die gewohnt haben, da hatten die Juden bereits den Entschluss gefasst, ihn zu töten. Es wird ausdrücklich erwähnt, dass seine Jünger ihn gewarnt haben, dorthin zu gehen. Und Jesus sagt, Lazarus, unser Freund, schläft. Ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Okay, 4 Tage war Lazarus da bereits tot. Und da lesen wir, als Martha, also die große Schwester, hörte, dass Jesus kommt, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb sitzen. Stopp mal, wollte die nicht aufstehen? Martha ist wieder die, die das Heft in die Hand nimmt. Maria bleibt erst mal sitzen. Sitzen in ihrer Verzweiflung, in ihrer Enttäuschung. In ihrer Trauer. Tage, vielleicht wochenlang haben sie den Bruder gepflegt. Alles umsonst. Er hätte nicht sterben dürfen. Er hätte nicht sterben müssen, wenn Jesus einfach da gewesen wäre. Jetzt fehlt Maria die Kraft. Was soll werden? Und Jesus begegnet zunächst der Martha und sagt ihr etwas, das ist so wichtig. Ich glaube, dessen Tragweite konnte Martha damals und können vielleicht wir heute auch manchmal noch nicht so ganz verstehen. Es ist ein Rätsel und ein Wunder zugleich. Er begegnet Martha und sagt die folgenden Worte aus Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Denn wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Diese Worte sagt Jesus kurz vor seinem eigenen Tod. Seine Verfolgung wirft bereits ihre Schatten voraus. Und hier stellt sich Jesus dem Tod entgegen. Und während all das geschieht und während Jesus das sagt, fällt ihm was ein. Wo ist eigentlich Maria? Wo ist die, die so lernbereit war? Die muss her. Und Jesus lässt sie rufen. Ich finde das richtig erstaunlich, dass Jesus so einzelne Personen so wichtig sind. Er lässt sie rufen, weil er denkt, sie muss das auch erfahren. Und die Nachricht erreicht Maria. Und ohne ein Wort zu sagen, steht sie auf. Sie steht auf aus ihrer Verzweiflung, aus ihrer Trauer. Ohne Worte. Die Umstehenden denken, sie geht zum Grab. Nein, wortlos geht sie Jesus entgegen. Sie wirft sich ihm zu Füßen und es sprudelt alles aus ihr raus. Die ganze Wut, der Kummer, die Sehnsucht und der Vorwurf. Wenn du da gewesen wärst, wäre Lazarus nicht gestorben. Ich höre da so raus, dass sie sagt, so viele Kranke hast du geheilt. Und deinen eigenen Freund Lazarus? Den nicht. Und in Jesus selbst steigt der Ärger auf. Der sagt, wo ist der? Wo habt ihr den hingelegt, den Lazarus? Und er geht zum Grab und er sagt den Satz, habe ich euch denn nicht gesagt, wenn ihr glaubt, werdet ihr die Herrlichkeit Gottes sehen? Was für ein Glaubenstest. Maria und Martha müssen durch diese schreckliche Erfahrung hindurch, um ein Wunder zu erleben. Ein Wunder, das ihren Horizont völlig übersteigt. Fast verzweifelt vor Kummer rafft Maria sich nochmal auf. Sie wirft sich Jesu zu Füßen. Oder vielleicht bricht sie auch vor ihm zusammen. Und sie hört diese Worte auch nochmal von ihm. Da bin ich mir ganz sicher, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Denn wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und Jesus steht vor Lazarus Grab und sagt ganz simpel diese Worte. Lazarus, komm heraus. Und Maria, die ihren Bruder schon eine knappe Woche vermisst hat, kann ihn wieder in die Arme schließen. Ich glaube, das hat an diesem Tag dort niemand erwartet. Eine Woche, die mit Tod und mit Verzweiflung begonnen hatte, endet mit Leben und mit Staunen. In Jesus begegnet Maria und auch mir und dir die Auferstehung selbst. Glauben wir das? Und wenn ja, könnte ich das, könnten wir das, wie Maria und ihre Schwester das tun, uns gegen all die Verzweiflung stellen und alles vor Jesus bringen? Was wären vielleicht unsere Sätze? Jesus, wenn du hier wärst, wenn du das gesehen hättest, das hätte nicht passieren müssen, du hättest alles anders machen können. Glauben wir das? Glauben wir, dass Jesus das immer noch kann? Was wäre, wenn? Was folgt, ist die Passionszeit. Hier bei uns im Kalender, ab nächste Woche, aber auch in der Geschichte mit Maria. Gleich wird Jesus nach Jerusalem gehen. Gleich ist es soweit, nur noch wenige Tage, die sie mit ihm verbringen. Und es folgt eine letzte Geschichte, die Maria berühmt und berüchtigt zugleich macht. Maria die Dritte. Die dritte Entscheidung. Einfach weitermachen wie immer oder alles hingeben. Nochmal kommt Jesus nach Bethanien. Nochmal geht er in dieses Haus und Martha dient ihm. Doch dieses Mal sind sie umringt von Menschen, die Lazarus sehen wollen, den lebendigen Toten. Maria wäre hier eigentlich nur eine Randfigur gewesen. Ich frage mich, was in ihr vorging. Vielleicht hat sie geahnt, dass es das letzte Mal sein würde, dass Jesus in ihrer Nähe war. Auf jeden Fall sucht sie das Kostbarste raus, was sie besitzt. Eine Flasche Nardenöl. Nardenöl, das war in der Antike ein ganz heiß begehrtes, aus Asien importiertes, unglaublich teures Öl. Neben seinem wohltuenden Duft wurde ihm eine beruhigende Wirkung zugeschrieben, so wie bei uns dem Baldrian. Und Maria hat dieses Fläschchen oder diese Flasche, wo auch immer sie das her hatte, und sie besaß den Wert eines ganzen Jahreslohnes für damalige Verhältnisse. Also kannst du ja mal kurz in deinem Kopf so durchgehen, was das jetzt bei dir ungefähr wäre. Auf jeden Fall schnappt sie sich das und schiebt sich ein letztes Mal durch die Menschenmenge hindurch, ein drittes Mal ohne Worte, und kniet sich wieder vor die Füße von Jesus. Dieses Mal nicht, um zuzuhören, dieses Mal nicht, um zu klagen, sondern um ihn zu salben. Sie reinigt seine Füße mit dem Kostbarsten, was sie hat. Das ganze Haus wird erfüllt mit dem Duft vom Salböl. Sie benetzt, reibt ein und trocknet seine Füße mit ihrem Haar. Eine Verbindung entsteht. Seine Füße und ihre Haare benetzt mit dem Öl. Wenig später wird auch Jesus sich zu seinen Jüngern zu Füßen knien und ihnen die Füße waschen. Maria macht es sozusagen vor, voller Demut und voller Hingabe. Unerhört, schreit da einer, solches kostbares Öl zu verschwenden. Also das hätte man ganz anders nutzen können, ja? Da hätten viele arme Menschen von diesem Geld satt werden können. Aber Jesus, wie reagiert er? Er weist diesen Menschen, den Judas, scharf zurecht. Er sagt, lasst sie. Warum macht ihr es dieser Frau so schwer? Sie hat hier ein gutes Werk an mir getan. Denn Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Und dann diese Worte, ich sage euch, überall in der Welt, wo das Evangelium verkündet wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Maria hatte das verstanden. Durch seine Lehre, durch die Erfahrung mit ihrem Bruder, der auferstanden war. Sie hat es irgendwie geahnt, dass Jesus von ihnen gehen wird. Aber er ist Gottes Sohn und ihm traut sie alles zu. Nur ob sie ihn nochmal sehen wird, da ist sie sich vielleicht nicht so sicher. Er soll wissen, dass sie alles geben würde. Maria hätte Jesus einfach ziehen lassen können. Aber sie entscheidet sich, das Kostbarste, was sie hat, zu geben. Und ich habe mich so gefragt, wie ist es bei uns? Wie drücken wir denn unsere Dankbarkeit aus? Erinnern wir uns ab und zu daran, dass uns ganz viel im Leben geschenkt ist? Oder machen wir einfach so weiter wie immer? Wie oft halten wir an? Würden wir uns durch Menschenmengen durchquetschen, um Jesus unseren Dank zu bringen? Ich glaube, dem Danken stellen sich immer ziemlich viele Widersacher entgegen. Egal, ob dir das vielleicht einer madig macht, dass du Sonntag in die Kirche gehst, dass du vielleicht Geld in die Kollekte gibst. Mit so viel Kollektengeld, mit so viel Kirchensteuer, da hätte man was anderes anstellen können. Oder was? Sonntags nicht zum Fußball, sonntags in die Kirche? Also naja, vielleicht auch noch mitmachen und hier eher da sein oder was? Also euch geht's ja wohl zu gut. Und ich frag mich, kennen wir solche Nörgler oder solche Stimmen? Und stellen wir uns denen entgegen einfach so? Oder weil wir wirklich dankbar sind für das, was Jesus getan hat am Kreuz? Tun wir das, weil wir müssen? Oder wie Maria, weil wir nicht mehr die gleichen sind, seit wir von Jesus gehört haben. Weil wir ergriffen sind von seiner Liebe, weil wir alles geben würden. Er, Jesus, hat alles für uns gegeben. Er hat uns vom Tod befreit. Es dauert gar nicht mehr so lange und wir werden das gemeinsam hier feiern. Ich freue mich schon darauf. Er ist die Auferstehung und das Leben. Und wer an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Glauben wir das? Auch wir stehen ja kurz vor der Passionszeit. Und vielleicht sagst du dir auch, ja, das ist alles gut und schön, aber das ist jetzt nicht so meins. Oder diese Sache mit dem Fasten, das ist jetzt auch nicht so meins. Dann ist das okay. Aber vielleicht könntest du dir selber ja auch die Wahl stellen. So eine ähnliche Wahl, wie Maria sie sich gestellt hat. Die Option Nummer eins, Fastenoption Nummer eins, ist die Frage, verlieren wir uns in dem, was wir immer wieder für so wichtig erachten, in unseren Alltagssorgen, oder nehmen wir uns Zeit? Wollen wir uns mal ganz bewusst Zeit nehmen in dieser Fastenzeit zum Hören, zum einfach mal sitzen bleiben, um Gottes Wort vielleicht zu lesen in der Bibel oder zu hören? Es gibt schöne Apps, Bibletunes zum Beispiel, kann man das auch anhören. Fastenoption Nummer eins, die ich gerne hier auslegen möchte, ist, dass du und ich, dass wir uns Zeit nehmen. Vielleicht ja nur mal eine Viertelstunde am Tag oder eine halbe, vielleicht morgens vor der Arbeit oder nach der Arbeit. Denn es gibt so viele andere Entscheidungen in unserem Leben, die wir oft nicht so Kraft unserer Wassersuppe lösen können, sondern wo wir vielleicht wirklich einen Impuls brauchen. Vielleicht bekommst du den in der Fastenzeit. Oder gibt ja noch eine andere Option. Marias zweite Entscheidung. Aufstehen, hingehen. Denn vielleicht gibt es ja auch in meinem und in deinem Leben Alltagssorgen, Zweifel oder vielleicht sogar so ein bisschen Verzweiflung, wo wir uns die Frage stellen können, bleiben wir sitzen, lassen wir uns davon erdrücken oder werden wir aktiv? Stehen wir auf, gehen wir auf Jesus zu und bringen ihm alles hin, so wie Maria das gemacht hat bei der Geschichte mit ihrem Bruder. Fastenoption Nummer zwei. Gehen und beten. Ich habe das mal eine ganze Weile lang gemacht, jetzt leider viele Jahre nicht mehr. Einfach mir Zeit genommen, um spazieren zu gehen. Morgens eine halbe Stunde, um die Routine zu durchbrechen und um alles, was so in mir drin ist, diesen Ballast im Gebet bei Gott abzulegen. Könnte eine Option sein. Und was Drittes, denke ich, hat uns Maria ja auch noch gelehrt, nämlich das Opfer. Fastenoption Nummer drei, etwas Kostbares aufgeben. Das ist ja vielleicht so dieses Klassische, ne, was wir alle so ein bisschen kennen, auf irgendwas Liebgewonnenes zu verzichten für diese Fastenzeit. Das kann so was ganz Typisches sein, der Verzicht auf Kaffee oder Schokolade, aber eben nicht für die gute Linie, sondern als Zeichen der Dankbarkeit. Vielleicht ja auch YouTube, Instagram, WhatsApp. Einfach mal was weglassen und mich erinnern, Jesus hat alles für mich gegeben. Er hat nicht mal darüber geklagt. Ich sollte da auch nicht drüber klagen, wenn ich faste. Vielleicht ist ja auch Zeit, ganz praktisch was abzugeben. Maria hat ja auch dieses Öl abgegeben. Wie wäre das denn, für 40 Tage auf Zigaretten und Alkohol zu verzichten und das Geld stattdessen in ein gutes Projekt zu investieren? Die dritte Option, etwas Kostbares aufgeben. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst und was für dich vielleicht dran wäre. Vielleicht ja auch gar keins von dreien. Vielleicht ist das alles noch fremd oder neu für dich. Und du lässt Ostern erstmal so geschehen und kommst hierher am Ostermorgen und hörst dir das an. Ich sehe Ostern oder diese Zeit vor Ostern so als Chance, etwas zu verändern in meinem Alltag, in meinem Rhythmus und zu erleben, dass Gott mich verändert. Ich möchte gern zum Abschluss mit uns beten und bei dem nächsten Lied seid ihr ganz herzlich eingeladen zu überlegen, ob das vielleicht was für euch wäre, euch die Zeit zu nehmen, euch aufzumachen oder was abzugeben. Lasst uns beten. Herr, ich danke dir, dass deine Worte unser Leben verändern. Danke, dass du uns in Maria zeigst, dass die Nähe zu dir, die Kraft der Auferstehung, dein Tod und dein Leben für uns heute hier Bedeutung haben. Bitte zeig uns das neu, was das heißt. Herr, du weißt ganz genau, wo wir jetzt stehen, was dran wäre für uns als nächster Schritt. Und wir möchten dich bitten um Weisheit, auch wenn wir in diese Fastenzeit reingehen. Wir möchten dir unseren Dank bringen für alles, was gut ist in unserem Leben, für das, was du uns schenkst. Und bitte vergib uns für die vielen Sachen, die uns im Alltag von dir trennen. Gib uns neue Kraft, uns immer wieder hindurchzukämpfen zu dir, zu deinen Worten, die uns segnen und die unser Leben reich machen. Amen.